Hallo und herzlich willkommen zurück hier in meinem Podcast The Unfolding. Ich bin Wiebke und ich freue mich so, so sehr, heute wieder eine Interviewfolge hier aufnehmen zu können. Heute mit der lieben Leona, die zu Gast ist. Welcome, welcome, meine Liebe.
Hallo, schön da zu sein.
Ich freue mich so sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir uns heute zusammen über ein Thema unterhalten, das uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt. Nämlich das Thema Nervensystemarbeit und traumasensible Prozessbegleitung. Und ich würde sagen, ich halte mich jetzt hier erstmal zurück und steige noch gar nicht allzu tief in die Inhalte ein, denn als allererstes fände ich es total schön, wenn du dich erstmal kurz vorstellen würdest, Leona. Wer bist du? Wo bist du gerade? Wie geht's dir? Was machst du? Also einfach ein ganz freies Intro, so wie du möchtest.
Ja, voll gerne. Danke für die Einladung. Ich freue mich mega, da zu sein in deinem Podcast. Genau, ich bin Leona. Ich bin 29 und ich lebe im Westerwald, komme auch von hier. Das heißt im Westen von Deutschland und guck hier, wenn ich so aus meinem Fenster rausgucke, gucke ich so auf die Hügel und die Wiesen und die Felder und die Wälder.
Schön.
Das ist so schön, genau. Ja, und ich bin Coach für traumasensible und körperorientierte Begleitung. Gerade aktuell noch in Ausbildung in der Methode neurosystemische Integration. Und ansonsten bin ich aber auch schon länger Yoga-Lehrerin. Genau, ich gebe Kakao-Circles mit zeremoniellem Kakao und halte also ganz ähnlich auch wie du einfach Räume für Menschen, die ja wohltuend sind, wo man mehr in Verbindung mit sich selbst kommen kann, wo man vielleicht Entschleunigung findet, Entspannung findet, aber manchmal auch diese ja dieses nach innen schauen und auch mal zu schauen, was geht denn da eigentlich gerade so in mir ab und was ist denn eigentlich los? Kombiniere auch das mega gerne mit Journaling, also mit Schreiben oder eben mit freiem Ausdruck, mit Embodiment-Techniken, ganz viel auch mit Bewegung. Und dafür, für all das, so schlägt total mein Herz. Und da bin ich gerade auch im Prozess, mich voll selbstständig zu machen mit. Also eine ganz aufregende Zeit. Genau, und ansonsten geht's mir gut.
Richtig, richtig schön. Danke für die Einblicke. Und ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon, zumindest virtuell, schon ein bisschen und verfolgen so unsere Wege jeweils. Und ja, ich erinnere mich, dass wir immer mal wieder im Austausch waren und ich auch immer wieder so dachte, Mensch, da sind irgendwie auch so viele Parallelen, nicht nur in dem, was wir anbieten, sondern ich glaube auch, wie wir es anbieten und welche Werte uns bewegen und welche Haltung. Und genau darum soll es ja heute teilweise quasi auch gehen, ne? Ich glaube, ein großer Punkt, der uns beide verbindet, ist ja die Überzeugung und das Interesse am Körper, an dem Nervensystem. Und wir beide binden genau das ja auch immer wieder in unsere Arbeit mit ein, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und deswegen freue ich mich eben total, mit dir heute über traumasensible Arbeit zu sprechen, wie diese aussehen kann und vor allem eben auch, warum wir beide der Meinung sind, dass diese traumasensible Perspektive so wichtig ist. Eigentlich ja über alle Räume hinweg, sowohl in der 1:1-Begleitung als auch vielleicht in Yoga-Klassen oder Frauenkreisen, ja. Deswegen freue ich mich total, da jetzt tiefer mit dir einzutauchen. Und vielleicht mal als erste Frage, die ist jetzt relativ breit gefasst, aber wir können ja dann von dort aus ein bisschen weiter eintauchen. Was glaubst du, warum das Thema traumasensible Arbeit immer wichtiger wird? Oder vielleicht als Frage vorweg, glaubst du, dass es immer wichtiger wird? Und wenn ja, warum? Also, was sind so deine Gedanken dazu?
Also die Frage kann ich auf jeden Fall schon mal mit einem klaren Ja beantworten, sonst würde ich nicht tun, was ich tue. Also ich bin wirklich zutiefst einfach davon überzeugt, dass diese Form von Arbeit, diese Form von Begleitung und von Raumhalten auch, wie du gerade gesagt hast, ob in Frauenkreisen, ob in Kakao-Circles, in Yogakursen, ganz, ganz sinnvoll einfach ist, weil, also es gibt so verschiedene Faktoren und ich glaube, ein Faktor ist einfach generell, dass traumasensibles Arbeiten immer auch das Nervensystem im Fokus hat. Da gehen wir ja gleich noch so ein bisschen tiefer auch drauf ein. Und wir nun mal einfach in so einer Zeit auch leben, wo wir viel Unsicherheit haben, wo ganz viel Überforderung auch da ist, auf einer gesellschaftlichen Ebene, aber eben auch auf einer individuellen Ebene. Und ganz viele Menschen einfach deshalb chronisch gestresst sind. Und damit müssen wir irgendwie einen Umgang finden. Und ich glaube, dass die Art von Arbeit dabei einfach helfen kann. Und dann, was halt auch noch dazu kommt, ist, dass Trauma nicht selten ist. Also es ist einfach ganz weit verbreitet. Und das Wissen über Trauma, also dass das überhaupt ein Thema ist, was uns irgendwie alle eigentlich was angeht, wird ja immer mehr. Also es verbreitet sich immer mehr. Es kommt immer mehr bei den Menschen auch an, habe ich so das Gefühl. Dass eben nicht nur so ein mini kleiner Anteil der Bevölkerung eigentlich Traumafolgen trägt oder traumatisiert ist, sondern Studien sogar gezeigt haben, dass in den USA, glaube ich, 90% der Bevölkerung mindestens einmal im Leben ein traumatisches Ereignis erlebt. Und bei vielen sind es sogar mehrere. Und ich glaube, das kann man halt auch auf Deutschland oder Europa übertragen. Genau. Und das bedeutet einfach, dass der Großteil der Bevölkerung, die hier lebt, mit großer Wahrscheinlichkeit Trauma erlebt hat, und wahrscheinlich halt auch ein großer Teil unter Traumafolgen leidet, ohne das wahrscheinlich zu wissen. Und wenn wir deshalb diesen traumasensiblen Ansatz in unsere Arbeit mit einbeziehen, können wir einfach nichts falsch machen. Im Gegenteil. Also es ist einfach notwendig, meiner Meinung nach, auch Wissen darum zu haben und vor allem auch um diese komplexe Dynamik und die Folgen, weil ansonsten kann halt leicht auch mal passieren, ja, dass Menschen sich irgendwo unwohl fühlen oder sogar retraumatisiert werden bei manchen Angeboten, gerade so Angebote, die dann mit so starken Releases arbeiten oder ne, dann sehr überfordernd auch sein können und so weiter. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Also wir wollen ja, dass den Leuten es besser geht und nicht, dass die irgendwie aus einem Raum rausgehen und entweder ein total doofes Erlebnis hatten oder vielleicht wirklich retraumatisiert werden oder maximal irgendwie gestresst rausgehen. Ja.
Ja. Und ich glaube, du hast da gerade schon ganz viele ganz wichtige Punkte angesprochen. Allein da könnte ich jetzt mit dir in alle Richtungen
Ja.
abbiegen. Ich gehe so, so mit dir mit und habe auch meine persönliche Geschichte dazu und habe selber eigene Traumatisierungen über so lange Zeit übersehen, weil es keine Worte, keine klare Kategorie dafür gab. Und weil es eben auch in den Räumen, in denen ich mich aufgehalten habe, lange Zeit auch nicht explizit gemacht wurde oder kein Raum dafür mitgehalten wurde. Und deswegen, ich kenne es aus eigener Erfahrung und merke auch in meiner Arbeit immer mehr, dass es für mich persönlich auch nicht mehr wegzudenken ist. Und wie du sagst, ja, Trauma kann so unterschiedliche Formen annehmen und sich so unterschiedlich zeigen. Und da gehen wir jetzt auch gleich ja noch mal ein bisschen mehr drauf ein, was Trauma genau bedeutet. Aber ja, also es ist, glaube ich, ganz, ganz notwendig, da Wissen zu haben, aufgeklärt zu sein, gerade wenn man mit anderen Menschen arbeitet und andere Menschen unterstützen möchte. Und ja, deswegen schön, dass all das auch zu dir gefunden hat, genauso wie zu mir und wir jetzt hier darüber sprechen. Vielleicht vorab, du hast ja auch gerade schon über das Nervensystem gesprochen, vielleicht noch mal so als eine ganz grundlegende Frage, weil wir sind jetzt irgendwie auch schon direkt so eingetaucht. Was bedeutet denn für dich traumasensibles Arbeiten? Was bedeutet traumasensibel?
Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass viele Menschen davon einfach so ein bisschen einen, ja, nicht falschen, aber einen anderen Blick vielleicht drauf haben, weil das Wissen einfach darum fehlt, was Trauma eigentlich ist. Und bevor wir jetzt da irgendwie nochmal so grundlegend vielleicht auch kurz definieren, was das ist, bedeutet einfach traumasensibel für mich, dass man weiß, was Trauma ist, dass man die komplexen Dynamiken einfach verstanden hat und sich da drin auch etwas auskennt. Und das eben, damit man auch Traumafolgen bei den Menschen erkennen kann. Weil nur wenn man das kann, wenn man sieht, was da los ist bei den Menschen, die man irgendwie begleitet oder für die man Raum hält, kann man ja damit irgendwie adäquat umgehen. Ansonsten werden halt solche Folgen, wie du das auch gesagt hast, häufig halt nicht erkannt als was anderes irgendwie gelabelt oder es ist halt kein, also man ist nicht sensibel dafür im Endeffekt. Man ist nicht aufmerksam oder wahrnehmend dafür. Und genau, ein wichtiges Element ist dann halt auch beispielsweise sowas wie, dass man sich sehr stark auch auf die Ressourcen konzentriert, die man hat. Einfach um die Menschen, weil das ist das Ziel eigentlich von dem traumasensiblen Arbeiten, dass die Menschen wieder in so eine Selbstermächtigung kommen und in eine Selbstbestimmung auch kommen. Also, dass man die auch nicht abhängig macht von seinem Coaching oder so, sondern dass ja, Menschen einfach in ihre eigene innere Kraft zurückfinden, weil die wird einem durch Trauma ganz oft einfach genommen. Ja, genau. Und natürlich, was halt auch ganz, ganz wichtig ist, bei dem traumasensiblen Arbeiten ist, dass das koregulierend ist. Also Koregulation spielt einfach eine ganz große Rolle und dafür braucht es halt auch ein gewisses Maß an Selbstregulation. Das heißt, ich muss irgendwie gut verbunden sein können mit mir als Raumhalter oder als Coach. Und in einem Zustand sein, in dem ich mich verbinden kann, mit dir jetzt zum Beispiel auch, um den Raum halten zu können und um unterstützend sein zu können und eben auch Regulation anbieten zu können. Ja.
Ja. Das heißt, ich fasse es nochmal so mit meinen Worten zusammen. Vielleicht könnte man traumasensibel auch anders nennen als traumabewusst oder dass einfach ein Bewusstsein da ist für Trauma, wie sich Trauma manifestieren kann. Also, dass es einfach einen Raum dafür gibt, ja, dass der mit angeboten wird quasi. Nur mal so, um vielleicht mal ein paar weitere Worte dafür zu finden. Und ja, und das Thema Koregulation, ne, vielleicht kommen wir dazu später auch noch mal mehr zu sprechen, wenn es auch noch mal ums Nervensystem geht. Aber wie du sagst, ja, wenn man selber als Raumhalter oder Coach schnell getriggert ist oder irgendwie reagiert, anstatt selbst geerdet ist, dann kann man damit halt auch schnell wiederum was im Gegenüber auslösen, was dann vielleicht gar nicht unbedingt gut ist, ne, und dem nicht dienlich ist.
Ja. Und vielleicht auch noch darüber hinaus oder daran anknüpfend, weil du gesagt hast, dass dafür dieses Bewusstsein da ist und dass dieser Raum gehalten wird. Dazu gehört dann eben aber auch, bestimmte Dinge zu vermeiden, die triggern können. Zum Beispiel keinen Druck aufzubauen in einem Coaching-Prozess. Zum Beispiel sowas wie Wahlmöglichkeiten zu geben in einer Yogastunde, ja, also auch den Menschen einfach dadurch aufzuzeigen, oder auch, dass die das spüren, nicht nur zu sagen, das ist ein sicherer Raum, sondern dass man das wirklich spürt. Es ist sicher für mich, hier zu sein.
Ja, und sicher, weil ich es so machen kann, wie es sich für mich gerade richtig anfühlt, weil ich hier zu nichts gedrängt werde, weil mir hier nicht diese eine Wahrheit aufgezwängt wird und so weiter und so fort, ne? Ich meine, Sicherheit kann ja auch ganz individuelle Bedeutungen dann für die jeweilige Person haben. Aber ja, voll der wichtige Punkt, absolut. Ja, also da ist schon so viel in der Luft und wie gesagt, wir gehen jetzt mehr und mehr rein in die Tiefe, aber es zeigt einfach, es ist ein großes Thema, es umfasst viel und es umfasst vor allem sehr viele sehr existenzielle Themen und Erfahrungen, ja, die eben damit einhergehen, beispielsweise auch ein Coaching oder Psychotherapie in Anspruch zu nehmen und es geht einfach um die tiefgehende Arbeit mit Menschen, ja. Deswegen ist es so, so wichtig. Ja. Okay. Wie gesagt, ich möchte dich auch gerne noch mal ein bisschen mehr zum Nervensystem fragen, aber davor vielleicht noch mal zum Traumabegriff. Ich habe das Gefühl, also ich persönlich finde es ganz spannend, weil mein Eindruck ist so ein bisschen der: Auf der einen Seite hört man das Wort immer häufiger und auch auf Social Media wird extrem viel von Trauma gesprochen. Auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, dass das tiefgehende Wissen gar nicht so weit verbreitet ist. Also ich sehe da irgendwie so eine Diskrepanz zwischen diesem Begriff, der meiner Meinung nach häufig auch in Kontexten verwendet wird, wo er vielleicht gar nicht unbedingt hingehört. Ja, vielleicht einfach nur, um zu sagen, dass irgendwas intensiv war oder krass war oder keine Ahnung. Ja, deswegen würde mich da auch noch mal deine Perspektive interessieren, wie du Trauma beschreiben würdest.
Ja, das ist tatsächlich ganz spannend, weil die Beobachtung mache ich auch, also dass es da so diese Diskrepanz gibt. Und ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, mit der Definition, was Trauma denn eigentlich ist, weil Trauma ist was ganz Individuelles. Und wenn wir jetzt einfach auf andere drauf gucken und uns anschauen, was die erlebt haben und das bewerten und dann sagen, das ist ein Trauma, ist das per se eigentlich schon mal ein bisschen schwierig, weil wir ja nicht genau wissen, wie hat die Person das denn eigentlich erlebt. Und dann gibt es halt aber eben auch die Fraktionen, dazu gehören vielleicht noch eher ältere Menschen, ohne das jetzt in eine Schublade stecken zu wollen, die sehr, sehr schlimme Dinge teilweise erlebt haben, wie Kriege, transgenerationale Traumata, also halt einfach viel, wo viel Schrecken ist. Und deswegen erlebe ich dann auch manchmal so dieses Zurückschrecken vor diesem Begriff, oh Gott, es ist ein Trauma. Und das ist mir halt auch tatsächlich wichtig und ein Anliegen, weil wenn wir wirklich verstehen, was das ist und auch wie wir damit umgehen können, weil da gibt es ja einfach eine Art und Weise, einen Umgang damit, den wir finden können, der hilfreich ist und der auch heilend ist, dann kann dieser ganze Begriff und dieses Thema so ein bisschen den Schrecken verlieren auch. Und ich glaube, was ein Irrglaube auf jeden Fall ist, ist, Trauma ist ein schlimmes Erlebnis. Ein Unfall, ein Krieg, sexualisierte Gewalt oder so, nur das ist dann ein Trauma. Und tatsächlich ist das einfach nur ein kleiner Teil. Also dieses, man nennt das Monotrauma, wenn das ein Ereignis ist oder ein Erlebnis, das ist ein Teil von dem Traumaspektrum. Und grundsätzlich kann man eben sagen, dass Trauma nicht in dem Ereignis selber liegt, was man erlebt, sondern in der nicht gelingenden Verarbeitung davon. Das heißt, dass du erlebst etwas, du hast, ja, du erlebst eine Situation und diese Situation ist einfach, hat eine so große Wucht und Intensität, dass die deine Fähigkeit übersteigt, diese Situation zu bewältigen und zu verarbeiten danach. Und damit gehen dann halt oft Gefühle einher und daher kommt auch, glaube ich, so dieser Schrecken davor, weil es ja schon einfach ein oder schlimme Gefühle einfach sind, die das Ganze auslösen kann. Nämlich sowas wie, ich fühle mich ganz ohnmächtig, ich bin der Situation ausgeliefert. Ich fühle mich hilflos. Ich habe das Gefühl, mein Leben ist bedroht. Oder einfach, mir fehlt jegliche Form von Sicherheit. Und da ist so eine ganz existenzielle Gefahr, die da drin liegt. Genau, ja. Also das so zum, wie kann man den Trauma eigentlich tatsächlich einordnen? Also, dass es wirklich so dieses individuelle Erleben ist. Und die Folgen davon schlagen sich dann halt eben im Nervensystem von den betroffenen Menschen nieder und haben halt eben auch tatsächlich sehr komplexe und weitreichende und auch sehr individuelle Folgen. Und grundsätzlich, was vielleicht auch noch hilfreich ist, um das Ganze einzuordnen oder zu verstehen, ist, dass es eben neben diesen schlimmen Ereignissen, die ja auf jeden Fall Traumacharakter haben und die auch Traumata einfach sind, also zum Beispiel so etwas wie ein Krieg oder auch ein Unfall kann potenziell traumatisch sein, gibt es eben auch sogenannte sequentielle Traumatisierung oder auch Komplextraumata. Das heißt, die finden einfach über einen längeren Zeitraum statt. Und manchmal ist es dann eben auch so, dass man die einzelnen Erlebnisse, die über diesen längeren Zeitraum so stattfinden, gar nicht unbedingt als traumatisierend irgendwie einschätzen würde, weil die für sich genommen vielleicht gar nicht so schlimm in Anführungsstrichen erscheinen, aber eben in der Summe, in der die stattfinden und in der Dauer erzeugt das eben trotzdem eine tiefe Prägung in dem Menschen, der das erlebt. Also zum Beispiel, nur mal so ein paar Beispiele zu nennen, zum Beispiel auch so etwas wie Mobbing kann potenziell traumatisierend sein oder aber auch emotionale Gewalt in der Kindheit. Bestrafungsformen in der Kindheit, Beschämung, ja, also alles alles einfach auch sehr schlimme oder unschöne Dinge. Ja.
Ja, danke dir fürs Differenzieren und Erklären. Und ich finde das auch total wichtig zu verstehen, ne? Dass Trauma eben nicht das ist, was passiert. Es ist nicht die Situation, sondern es ist eben das innere Erleben.
Ja.
Und wie du auch gesagt hast, ich sage es nur nochmal, weil ich es auch wichtig finde, nochmal zu verinnerlichen, dass eben auch nicht jede Schocksituation wie ein Unfall oder so automatisch zu einer Traumatisierung führen muss.
Genau.
Nun, auch da gibt es Fälle, wo Menschen vielleicht aufgrund einer direkten therapeutischen Unterstützung im Nachgang oder was auch immer einfach doch die Ressourcen hatten, um sozusagen dieses Erleben direkt zu verarbeiten und diese Bewältigungsstrategie auszuführen, ja, sodass das Nervensystem eben nicht nachhaltig belastet ist.
Genau.
Also ja, es ist super individuell. Und vielleicht eine Sache auch noch. Wie gesagt, ich habe mich auch lange Zeit mit Hochsensibilität befasst. Und da gibt es auch erste Studien, die zeigen, dass beispielsweise hochsensible Menschen tendenziell eher dazu neigen, traumatisiert zu sein aufgrund ihres Naturells. Also dass es auch da einfach Unterschiede gibt, was die Persönlichkeit angeht, was einfach die eigene Konstitution angeht, ne? Ob es vielleicht andere Vorbelastungen gibt oder was auch immer.
Ja,
Dass man es eben
total.
nicht so pauschal kategorisieren kann. Ja.
Nee, es kommt so sehr darauf an, auch was du gerade gesagt hast, dieses Thema Ressourcen, ne, wie viel Ressourcen, also positive Dinge in einem Leben gibt es denn, damit der Mensch oder ob, ja, also das entscheidet einfach darüber, ob der Mensch mit einer Situation umgehen kann oder nicht. Und das erklärt auch, warum Dinge, die wir als Erwachsene erleben, uns vielleicht nicht unbedingt traumatisieren, aber wenn es ein Kind ist, was das erlebt, wirkt es eben traumatisierend, weil ein Kind natürlich einfach viel weniger Möglichkeiten hat, Erlebtes einzuordnen, zu verarbeiten, zu verbalisieren, gerade auch Dinge, die vor der Ausprägung der Sprache dann auch passieren, zum Beispiel und so weiter. Und weil ein Kind natürlich auch viel abhängiger ist, da könnte ich jetzt auch noch ewig lang drüber sprechen, weil es einfach wirklich so ein komplexes und auch so spannendes Thema ist. Aber um das vielleicht auch noch mal kurz klar zu machen, ne, dass wir als Erwachsene manchmal auch auf unser Leben so drauf gucken und denken, ja, ich habe doch nichts Schlimmes erlebt, war doch alles okay, so. Und dabei vergessen wir halt manchmal, dass es aber früher ein Kind war, was das erlebt hat.
Ja, absolut. Ja. Ja, spannend.
Ja,
Danke
total.
dir. Ja, und lass uns von hier mal direkt weitergehen zum Thema Nervensystem, das da ja, wie gesagt, eine ganz zentrale Rolle spielt. Wir wollen jetzt auch nicht zu tief in alle Details eintauchen, was das Nervensystem angeht. Aber wie hängt das damit zusammen? Also, wir haben gerade beide schon gesagt, Trauma schlägt sich auch im Nervensystem nieder und führt auch dazu, dass das Nervensystem ja überwältigt, überfordert, dysreguliert ist, ja,
Ja.
und dann nicht wirklich wieder zurück in die Regulation findet oder erst nach sehr, sehr langer Zeit. Ja, erzähl dazu gerne noch mal mehr.
Ja.
Was ist da wichtig zu wissen über das Nervensystem in Verbindung mit Trauma erleben und aber vielleicht auch in Verbindung mit traumasensibler Begleitung und traumasensibler Arbeit? Welche Rolle spielt das Nervensystem?
Ich versuche das verständlich und nicht zu ausufern zu machen. Genau, aber ich glaube, ich finde es ganz hilfreich, sich vorzustellen. Ich habe dabei immer so eine Grafik auch im Kopf, die ich mir dann so vor mein inneres Auge rufe, dass wir ein Stresstoleranzfenster haben. Also man kann sich wirklich einfach so ein Fenster vorstellen und in diesem Fenster, wenn wir innerhalb von diesem Fenster sind, fühlen wir uns gut, wir fühlen uns sicher, wir sind irgendwie verbunden, wir sind in Kontakt mit anderen Menschen, wir fühlen uns vielleicht geborgen oder sogar auch kreativ, Also dazu zählt nicht nur dieses, ich bin entspannt, sondern auch sowas wie, ich bin irgendwie leistungsfähig, ich bin kreativ, ich habe Spaß, sowas alles. Also grundsätzlich, wir fühlen uns gut und irgendwie sicher in der Welt und verbunden. Und dann gibt es eine Zone oberhalb von diesem Fenster. Da verlassen wir dann das Stresstoleranzfenster und da sind wir übererregt und fühlen uns nicht mehr sicher. Ja, es ist zum Beispiel sowas, wir fühlen uns innerlich ganz unruhig oder auch überwältigt von einer von irgendeiner Stresssituation. Und es gibt einen Bereich unterhalb von diesem Fenster, da fühlen wir uns vielleicht so etwas wie depressive Symptome, irgendwie müde, erschöpft, aber auf so eine Art und Weise, dass wir uns innerlich vielleicht leer fühlen, unverbunden, auch einsam und das alles. Und wenn dann ein potenziell traumatisches Erlebnis passiert, schießt uns das erstmal außerhalb von diesem oder aus diesem Stresstoleranzfenster raus. Das heißt, wir kippen so oder wir schießen wirklich so nach oben. Das heißt, wir sind in dieser Überaktivierung. Und grundsätzlich ist unser menschlicher Organismus eigentlich darauf ausgelegt, mit so Bedrohungssituationen umzugehen. Ja, also wir können Stress aushalten. Stress ist nicht per se immer nur negativ oder schlecht. Aber wenn wir dann in dieser Situation keine Möglichkeit haben, mit der Situation irgendwie umzugehen, und wieder in einen regulierteren Zustand zu finden, das heißt, wenn uns Koregulation fehlt, also ein sicherer Mensch, der das mit uns durchsteht, oder wenn wir uns dann da hilflos und ausgeliefert und ohnmächtig fühlen, oder der Stress einfach über einen langen Zeitraum anhält und keine Entlastung stattfindet, so eine toxische Stresssituation, zum Beispiel auf der Arbeit oder wo auch immer im eigenen Leben, dann können daraus sich eben Traumafolgen entwickeln. Also das heißt, eigentlich sind so Traumafolgen Stressverarbeitungsstörungen, wenn man so will. Vereinfacht dran gesagt. Genau. Und dementsprechend, da sieht man dann halt eben diesen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Nervensystem und Traumafolgen, weil diese Zustände, die ich gerade beschrieben habe, und dieses Stresstoleranzfenster, das sind die verschiedenen Zustände des autonomen Nervensystems von uns. Also wir fühlen uns entweder sicher und verbunden, wir fühlen uns total überaktiviert, sind im Stress, in diesem Kampf- oder Fluchtmodus, was viele auch bestimmt schon gehört haben, oder wir sind in dieser Dissoziation, in diesem Freeze, in der Unterwerfung und in der, ja, im Todstellreflex dann, wenn es ganz, ganz hart auf hart kommt.
Ja. Ja, ich finde dieses Bild total hilfreich und ich fand es auch gerade noch mal richtig gut, wie du gesagt hast, dass jegliche Traumafolgen oder Traumafolgestörungen, ich spreche nicht so gerne von Störungen, aber sagen wir mal, jegliche Form von Traumafolge quasi aufzeigt, wo das Nervensystem nicht zurück in die Regulation finden konnte, sondern, wie du gesagt hast, es ist eine Form von Stressabbauproblem,
Ja,
ne?
genau.
Und was ich vielleicht auch noch mal wichtig da finde zu sagen, ist, dass sich diese Traumafolgen eben so unterschiedlich manifestieren können, ne? Ich habe dazu in der letzten Podcast-Folge auch noch mal mehr gesagt. Wenn das interessiert, dann könnt ihr da auch gerne noch mal reinhören. Aber ich sag's auch hier noch mal kurz, ne? Weil nicht der Eindruck entstehen soll, als würde man das dann eben nur auf Nervensystemebene spüren, sondern das ist ja das, was quasi darunter liegt und manchmal auch eben gar nicht so leicht wahrnehmbar ist, ne? Also ich kenne es von mir, dass ich erst dann ein Gefühl für die Sprache meines Nervensystems bekommen habe, als ich mich auch aktiv mehr damit befasst habe. Davor sind vielleicht andere Symptome präsenter, wie Grübeln oder extremer Pessimismus oder Zweifel, die total am Kreisen sind und einen nicht mehr loslassen. Oder Flashbacks oder Träume oder Schlafstörungen oder also es kann sich in allen Bereichen zeigen, vegetativ, gedanklich, emotional, durch Sensibilitätsstörungen am Körper, Verspannungen, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Ne, das wollte ich auch nur noch mal kurz so mit reinbringen. Aber am Ende lässt es sich alles auf diesen jeweiligen Nervensystemzustand zurückführen. Oder manchmal ist es ja auch eine Mischung aus verschiedenen wie Functional Freeze oder so, ja,
Genau,
wo man direkt
ja.
stecken bleibt.
Ja.
Aber ne, so das Nervensystem ist quasi so die Quelle und es kann sich aber auf so viele unterschiedliche Art und Weisen dann manifestieren.
Ja, total. Und es ist auch ganz spannend, selber zu beobachten. Das mache ich mit meinen Coaching-Klienten auch gerne, so ein Nervensystem-Mapping zu erstellen, um das einfach besser kennenzulernen, in welchen Zuständen man sich so generell häufig im Tag, den Tag über bewegt. Und wie sich dann auch die Gedanken, die Emotionen, das Verhalten, die Sicht auf die Welt, die Sicht auf die Mitmenschen, Interaktionen in Beziehung und so weiter verändert auch dann. Und dass man das eben auch zu diesen Zuständen zuordnen kann. Und dann gibt es, wie du gesagt hast, ja noch diese verschiedenen Mischungen, zum Beispiel auch sowas wie der Fawn-Response. Das würden viele auch nicht unbedingt, also dieses klassische People-Pleasing mit Traumafolgen oder Traumafolgen-Symptomen in Verbindung bringen, kann es aber sein, weil es einfach ein Zustand ist, in dem das Nervensystem als Schutzreaktion verfallen kann, dass man angepasst ist oder überangepasst ist, dass man ja, sich wie so anbiedert oder gefallen will oder versucht, alle zufriedenzustellen. So, das kann eben auch zum Beispiel damit zusammenhängen.
Ja. Ja, ich glaube, wir können jetzt noch viel, viel detaillierter über das Nervensystem sprechen.
Ja.
Aber ich würde sagen, wir gehen mal langsam weiter, weil es soll ja vor allem um die traumasensible Begleitung heute gehen. Was mich, glaube ich, noch mal so im Allgemeinen interessieren würde, wäre deine Meinung oder deine Einschätzung, warum, ich sage mal, klassisches Coaching, wo der Fokus liegt auf Mindset und so weiter. Du
Ja.
musst nur diese eine kraftvolle Entscheidung neu treffen. Ja, ich überziehe es jetzt ein bisschen. Heißt nicht, dass das nicht auch kraftvoll sein kann, aber ich sag mal, Coaching-Ansätze, die sich sehr, sehr stark darauf fokussieren und das Nervensystem eben nicht mit einbeziehen. Ja, inwiefern kommen diese Ansätze vielleicht an ihre Grenze? Wo siehst du da Grenzen? Und warum ist es eben deiner Meinung nach so wichtig, diese Nervensystemebene nicht auszuklammern, sondern mit einzubeziehen?
Ja. Ja, voll. Also ich sehe das genauso wie du, dass auch mindset-orientierte Ansätze total sinnvoll sein können. Und auch zum Beispiel dieses Verstehen, Erkennen und so weiter von Mustern, ein zentraler Teil auch jetzt zum Beispiel in meiner Arbeit ist in dem Coaching. Aber man darf einfach, glaube ich, verstehen, dass das Nervensystem schneller und stärker ist als der Verstand. Also, wir können noch so viel irgendwie denken oder versuchen. Also, ich habe auch früher, was habe ich versucht, Glaubenssätze zu verändern? Einfach nur
Same.
so dieser Klassiker, ne? Ja, hat nicht so gut funktioniert. Weil, also beispielsweise, um dabei zu bleiben, es sind eben nicht nur Glaubenssätze, es sind ganze Glaubenssysteme. Ja, also da hängen einfach die Emotionen dran, da hängt eine Körperempfindung dran. Da hängt ein Verhalten dran, da hängt die Bewertung dran, wie ich irgendwie andere um mich herum wahrnehme und so weiter. Und dieses, was ich eben gesagt habe, das Nervensystem ist schneller und stärker als der Verstand, ist einfach, man darf sich das einfach wirklich bewusst machen, dass es darum geht, das Nervensystem will unser Überleben sichern. So. Und das ist ein ganz instinktiver und unwillkürlicher Prozess, den steuern wir nicht. Das heißt ja auch autonomes Nervensystem. Das heißt, es ist einfach, es funktioniert selber die ganze Zeit. Es ist wie so ein Sicherheitsradar, der permanent einfach läuft und unsere Umgebung darauf abscannt, ob die sicher ist oder ob die sich gefährlich anfühlt oder ob es eine drohende Gefahr gibt. Und darauf reagieren wir dann. Und dieses Sicherheitssystem ist eben durch unsere Prägung einfach entstanden. Ja, also natürlich ist einiges auch irgendwie genetisch so also vorher angelegt. Aber es beruht halt ganz, ganz, ganz viel auch auf den eigenen individuellen Prägungen. Und wenn wir dann so eine Schablone drüber legen und sagen, okay, dann tapp mal hier und tapp mal da und dann kannst du deinen Glaubenssatz verändern, mal ganz platt gesagt, ja, also ich übersteuere das jetzt auch so ein bisschen, dann werden wir einfach halt nicht dem gerecht, dass, oder uns fehlt dann einfach so dieses tiefere Verständnis dafür, dass diese Dinge, die ablaufen, halt wirklich nicht bewusst sind und unser Überleben sichern wollen. Das heißt, ganz, ganz, ganz kraftvoll sind und ganz machtvoll. Und wir können die verändern, aber es braucht da halt einfach einen anderen Ansatz, als sich nur vorzustellen, dass man etwas verändert. Also diese Visualisierung ist super kraftvoll und ist auch, wie gesagt, Teil, ne, von meiner Arbeit, aber es braucht einfach ein bisschen mehr noch. Ja.
Ja, absolut. Ich habe da neulich irgendwo auch noch so einen kraftvollen Spruch gelesen, der es irgendwie so auf den Punkt gebracht hat. Ich glaube, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber so nach dem Motto: Das, was wirklich zur Veränderung führt, ist eben keine Veränderung deines Denkens, sondern die Veränderung deines inneren Zustands, der dann wiederum Einfluss auch unter anderem auf dein Denken haben wird, ne? Also man kann vielleicht sagen, die Wurzeln liegen halt noch viel tiefer, ne? Und ja, deswegen gehe ich total mit, dass Mindset Arbeit wertvoll ist und die Gedanken natürlich auch eine Kraft haben und entfalten können, aber warum sind die Gedanken denn entstanden? Ne? Also da können wir auch noch tiefer fragen quasi. Und dann kommen wir wahrscheinlich wieder bei irgendeinem Erleben und Erfahren raus, was wiederum mit dem Nervensystem zusammenhängt. Ja,
Darf ich
spannend.
da nochmal einhaken, weil ich das ganz spannend finde mit den Gedanken auch?
Ja.
Weil es ist also total, wie du sagst, und dann habe ich aber gleichzeitig bei mir selber auch die Erfahrung gemacht, dass diese Gedanken, die wir dann haben, die vielleicht zum Beispiel sowas wie dieser negative Self-Talk oder so, dass die auch einfach einen Zustand, in dem wir uns befinden, entweder verändern können, also einen anderen Zustand auslösen können, dass wir uns dadurch dann einfach zum Beispiel total gestresst fühlen von diesen Gedanken. Also das ist so wie so ein, alles ist ineinander verzahnt oder wie ein Kreislauf einfach, ne? Und deswegen finde ich es vor allem wichtig, also einfach dieses ganzheitliche Arbeiten vor allem wichtig, dass wir einfach uns all diese Ebenen anschauen. Und auch manchmal, also je nachdem einfach, was die Herausforderung ist, von dem Menschen, der zu uns kommt, jetzt ins Coaching, manchmal eben auch auf der Gedankenebene ansetzen und sagen, okay, wir machen da bewusstes Brain Retraining, dass wir einfach bewusst die Gedankenmuster verändern, weil die auch stressen können zum Beispiel und uns in so ein Unsicherheitsgefühl oder in einen gestressten Zustand vom Nervensystem her wiederbringen können.
Ja, vielleicht würde ich so bezeichnen, ich weiß nicht, ob das mit dir resoniert, dass man mit dem geht in der Arbeit, was sich gerade oben präsentiert, sei es jetzt ein Gefühl, eine Empfindung oder ein Gedanke, aber dass man immer weiß, dass dahinter eben noch all die anderen Ebenen auch versteckt sind, eben was du gesagt hast, dieses verbundene, integrative Arbeiten.
Genau.
Ne? Ja, total. Ja, wo siehst du jetzt im traumasensiblen Arbeiten, in der traumasensiblen Begleitung ein besonderes Potenzial? Also, ich meine, wir haben jetzt quasi schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber was sind vielleicht noch Unterschiede und was ist das, was eine traumasensible Begleitung jetzt wirklich im Kern ausmacht? Was würdest du sagen?
Genau, also ich glaube, wir haben schon ganz, ganz viel auch angesprochen, aber um das vielleicht auch nochmal so mehr auf den Punkt zu bringen und ganz klar zu machen, gibt es einfach so verschiedene Grundprinzipien, an die man sich halt halten kann, wenn man traumasensibles Coaching anbietet und macht. Und ich glaube, ein wichtiges Grundprinzip ist das Prinzip Sicherheit statt Druck. Also, was ich schon mal angesprochen habe, ne, dass wir die Menschen nicht irgendwo hin pushen wollen, sondern einfach Prozess ermöglichen und das ist ein prozessorientiertes Arbeiten. Das heißt, manchmal ist es langsam und oft ist es langsam, weil sich diese Strukturen, diese neuronalen Netzwerke, ne, im Körper, im Gehirn und so weiter eben auch nur langsam verändern. Genau. Und dann auch sowas wie Regulation statt Konfrontation. Also das ist zum Beispiel auch ein Unterschied oder eine Abgrenzung zur Traumatherapie, dass wir eben nicht unbedingt in das Erleben von damals reingehen. Also wir wollen nicht also im traumasensiblen Coaching jetzt wollen wir nicht unbedingt traumakonfrontierend arbeiten, sondern wir bieten ganz, ganz viel Regulation und Selbstregulation und Integration von dem Erlebten, sodass meine Ausbilderin sagt, Traumaheilung kann dann nebenbei passieren. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil es eben auch ja, zeigt, dass nicht unbedingt diese Konfrontation einfach notwendig ist, damit sich was verändern kann. Genau, ja. Und dass wir halt auch einfach das individuelle Tempo wirklich respektieren und das Tempo des Nervensystems. Das ist auch eine meiner persönlich größten Herausforderungen, mich da immer wieder dran zu erinnern, dass es mein individuelles Tempo ist und mich da nicht zu vergleichen, zum Beispiel. Ja, also, dass es einfach wirklich auch langsam gehen darf. Genau, ja. Und dann legen wir halt ganz viel Wert auf die Ressourcenarbeit. Also das ist ein wichtiges Element, damit wir halt Ressourcen einfach aufbauen, weil es ist ein bisschen so, wenn du dieses Thema angehst, Nervensystemregulation, Trauma, Heilung oder ne, traumasensible Begleitung. Wenn du das ohne Ressourcen machst, ist es, wenn du, wie wenn du auf einer Wanderung ohne Proviant unterwegs bist, dann wirst du irgendwann müde, dann hast du irgendwann keine Kraft mehr. Also diese Ressourcen sind super, super wichtig.
Und wenn jetzt jemand zuhört und sich jetzt vielleicht die Frage stellt, was sind denn jetzt genau Ressourcen? Hast du Beispiele, was dann eben solche Ressourcen sein könnten, die man da gemeinsam kultiviert oder erkundet oder aufbaut im Coaching?
Ja, das ist so, so individuell, aber und so breit gefächert. Also das, ganz grundlegend alles, was sich irgendwie nährend, unterstützend, empowernd, gut anfühlt. Das kann sowas sein wie zum Beispiel liegt hier nebendran meine Katze. Die ist eine riesige Ressource für mich. Oder die Zeit in der Natur, ein Musikinstrument, was man spielt. Aber auch eine Beziehung zu einem lieben Menschen, zu meinem Partner, zu meinem Kind, zu meinem Vater oder meiner Mutter oder wem auch immer. Also ne, alle diese schönen Beziehungen, auch in Vereinen oder Hobbys oder was man halt macht. Aber genauso kann zum Beispiel auch eine Ressource sein oder auch werden, die innerlich einfach, und das können wir vor allem dann auch im Coaching etablieren, also zum Beispiel sowas wie ein liebevolles Mitgefühl, was wir lernen, uns selbst gegenüber einfach oder also uns selbst entgegenzubringen. Oder auch eine neutrale Beobachterin, die nicht mal wertend ist, sondern eben Raum gibt. Sowas kann zum Beispiel auch eine Ressource sein. Ja.
Oder eine schöne Erinnerung an etwas.
Ja.
Oder ich denke gerade auch an, es gibt ja auch so viele schöne Übungen, die dann auch so ein bisschen aus dem Hypnotherapeutischen kommen, wo es darum geht, einen inneren Raum sich vorzustellen, mit dem man
Ja.
sich dann immer mal wieder verbinden kann, ne? Also wie du sagst, es können Sachen oder Menschen im Außen sein, aber es können auch innere Schätze sein, sage ich
Ja.
mal. Ne? Ja, voll gut. Ich glaube, das war noch mal wertvoll, das noch mal zu erklären, ne? Weil wir reden manchmal so selbstverständlich von Ressourcen und dann weiß man manchmal gar nicht so genau, was jetzt damit gemeint ist. Ja. Und wenn wir jetzt mal in die andere Perspektive schlüpfen, nämlich in die Rolle oder in die Perspektive einer Person, die sich vielleicht dafür entscheidet, so einen traumasensiblen Prozess für sich zu nutzen oder ein traumasensibles Coaching zu buchen. Wie fühlt sich denn traumasensible Arbeit an? Ne, du hast jetzt schon davon gesprochen, Sicherheit ist ein wichtiger Faktor, Geduld, das langsame, ich sag mal auch sanfte, individuell ausgelegte. Wie könnte man das vielleicht beschreiben? Woran spürt man einen traumasensiblen Prozess aus der Perspektive von der Person, die es in Anspruch nimmt?
Ein Punkt habe ich noch außen vor gelassen, und zwar ist das das Körperorientierte. Also, dass wir einfach, das unterscheidet sich tatsächlich ja ganz stark auch also von anderen Coaching-Angeboten, dass wir den Körper einfach mit einbeziehen, weil der Körper das Tor zum Nervensystem ist und die Erfahrungen, die wir machen, die Dinge, die wir erleben, sich immer halt eben auch im Körper widerspiegeln. Und zwar in Form von Reaktionen, also körperlichen Reaktionen und Empfindungen, sowas zum Beispiel wie eine Hitze im Bauch oder eine Anspannung in den Schultern, solche Dinge. Und das heißt, im Coaching sprechen wir eben nicht nur über die Dinge, die wir erlebt haben, sondern wir spüren. Also wir gehen rein ins Spüren. Und das ist halt ganz, ganz zentral. Das fühlt sich deshalb anders an, weil wir eben nicht die ganze Zeit nur analysieren und verstehen und erklären, was wichtig ist und was auch ein Teil sein darf. Aber Veränderung passiert eben nur, wenn wir die Erlebnisse wirklich integrieren, und die müssen wir integrieren mit dem Körper. Genau. Ja, also das ist ein großer Unterschied. Und ansonsten so generell, was man einfach sagen kann, wenn man selber jetzt in der Rolle des Coaches oder Klienten oder Klientin ist, ist, dass man sich idealerweise, also wir sprechen jetzt von dem Idealfall, mit der Person, die das Ganze, die den Raum hält, also mit dem Coach oder der Coach, sich einfach gesehen fühlt mit den Themen, die man hat, mit den Herausforderungen, die man hat, dass man sich anerkannt fühlt und auch respektiert, dass es sich unterstützend anfühlt und wohlwollend. Also da ist jemand mit dir, der ist auf deiner Seite, der gibt dir den Raum, der pusht dich nicht irgendwo hin. Das ist auf Augenhöhe, das ist niemand, der dir irgendwie die Welt erklärt oder dir einfach etwas aufdrücken will, was du dann so umzusetzen hast, sondern ja, das fühlt sich einfach wirklich sicher an. Also, dass man mit der Zeit, vielleicht nicht direkt in der ersten Sitzung, ja, da geht es ja auch erstmal um Kennenlernen und so weiter, aber mit der Zeit einfach dieses Gefühl auch entwickelt, okay, da ist jemand, der hört mir zu, der achtet mich, der respektiert mich, der unterstützt mich und der hilft mir vor allem auch dabei, selbst wieder in eine Selbstbestimmung und Selbstermächtigung zu kommen. Also, dass ich auch nicht immer dahin gehen muss, um mich danach besser zu fühlen, jetzt mal ganz platt gesagt, sondern dass ich eben diese innere Stärke auch in mir selber wieder finde, weil die ist immer da. Also es gibt diese innere Stärke in jedem von uns und die kann einfach wieder aktiviert werden und wieder hervorgeholt werden. Und das passiert halt einfach in so einem Prozess.
Ja, das hast du richtig schön dargestellt. Und ich musste gerade, als du so erzählt hast, wirklich auch an vergangene Erfahrungen von mir denken, wo ich in Begleitung war, in Coachings war und mich eben gar nicht so gefühlt habe. Und auch das zeigt einem meistens ganz schnell der eigene Körper. Na, wo
Ja.
man sich vielleicht auf einmal unwohl fühlt oder wo vor der Sitzung irgendwie auf einmal ein Druck aufkommt oder ein Gefühl von, oh, ich hätte das und das umsetzen sollen bis zur nächsten Sitzung oder wo man auf einmal nach der Coaching-Sitzung an der eigenen Wahrheit zweifelt, weil einem irgendwas gesagt wird aus so einer Autorität heraus von, das
Ja.
ist aber so, ja.
Ja. Genau.
Also so viele Punkte, die du gerade genannt hast, die so wichtig sind. Ne? Dieses
Ja.
kompletten Raum machen für das Empfinden und die eigene Wahrheit der Person, die dieses Coaching in Anspruch nimmt und kein Machtgefälle und so weiter und so fort. Ne? Natürlich im Sinne von Expertise, natürlich entsteht da auch irgendeine Form von Dynamik, aber ne, nicht. Ich
Ja.
sage dir jetzt, was richtig ist und so weiter.
Ja.
Ja.
Ja. Und ich meine, auch traumasensible Coaches sind Menschen, ja, auch da können einfach auch Dynamiken manchmal auftreten, die dann nicht so unbedingt sind wie der Idealfall, den ich jetzt beschrieben habe. Es geht einfach darum, dass man sich vielleicht generell auf so einer Basis so fühlt. Und dann kann es natürlich mal sein, dass man irgendein Thema mitbringt oder dass dann mal sowas aufkommt wie, oh, jetzt haben wir irgendwie besprochen, was ich zu Hause umsetzen kann. Jetzt habe ich mir Druck gemacht, weil ich jetzt beim nächsten Mal dann nicht davon berichten kann, dass ich einen Erfolg habe oder so. Und dann kommt es halt darauf an, wie damit umgegangen wird. Und das ist dann das, was dieses Traumasensible auch ausmacht. Dass das halt, dass dieser Raum einfach so da ist, dass auch sowas dann thematisiert werden kann, und man damit dann einfach einen Umgang dann findet, der ja, stärkend ist und positiv auch ist.
Ja. Und wohlwollend und menschlich und
Ja.
ausgerichtet auf Verbindung, ne? Und
Ja,
Wertschätzung.
genau.
Ja. Vielleicht noch eine Frage, die da auch so ein bisschen anknüpft. Für wen ist traumasensible Begleitung vielleicht genau das Richtige? Also wenn jetzt jemand zuhört und sich jetzt vielleicht so denkt, so, okay, könnte vielleicht was sein, es resoniert irgendwie mit mir. Was würdest du sagen? Also bei welchen Fragestellungen oder Bedürfnissen oder aktuellen Gefühlen könnte eben so eine traumasensible Prozessbegleitung hilfreich sein?
Also erstmal finde ich das generell, wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, warum Traumasensibilität so wichtig ist. Und deswegen finde ich, jeder, der sich in irgendeiner Form begleiten lassen möchte, ist da erstmal gut aufgehoben, ne, mit persönlichen Herausforderungen oder Themen, an denen man gerne arbeiten möchte. Und so dann nochmal vielleicht ein bisschen spezifischer, um darauf einzugehen. Als Beispiele, ja, also ich glaube, das ganze Spektrum können wir hier gar nicht abdecken, aber als Beispiel Menschen, die Herausforderungen haben mit dem Thema Stress, also die es schnell außerhalb von diesem, wie wir das eben besprochen haben, von diesem Stresstoleranzfenster fühlen, also sowas wie eine ständige Überforderung da, die da ist, eine Unruhe, Schlafstörungen, dass man schnell wütend oder gereizt wird, dass man Herausforderungen damit hat, seine Emotionen zu regulieren oder auch, dass man sich innerlich taub, leer fühlt, einfach wenig Zugang hat zu seinen Emotionen zum Beispiel. Und auch Menschen, die einfach gerne sich selbst mehr verstehen wollen, die die Sprache ihres Körpers verstehen wollen. Also alle Menschen auch, die irgendwelche körperlichen Symptome tragen und vielleicht viele schon ausprobiert haben. Also da habe ich selber auch meine eigene Geschichte zu, einfach die. Ja, die von Arzt zu Arzt vielleicht getingelt sind und es aber keine körperliche Ursache wirklich dafür gibt für die Beschwerden. Da könnte sowas auch mal hilfreich sein, um dahinter zu gucken, weil diese Symptome tragen halt ganz oft auch irgendwelche Muster oder Themen einfach, die dann in so einem Coaching bewegt werden können, weil wir eben den Körper auch so sehr in den Vordergrund stellen. Ja, und halt auch nochmal, um das vielleicht auch klar zu machen, weil das ist mir wichtig, Menschen, die jetzt Traumafolgen tragen, also die das von sich wissen, ja, die sich davon angesprochen fühlen und denken, oh, das könnte was für mich sein. Oder bin ich vielleicht doch eher bei Therapie aufgehoben? Das ist ja dann auch die Frage, die einen schnell mal bewegt. Und da ist es, glaube ich, hilfreich, nochmal zu sagen, wenn du hier zuhörst und merkst oder du weißt von dir, dass du schwere Traumafolgestörungen trägst, dass du vielleicht sogar gerade in einer akuten Krise bist oder dass du gerne wirklich am Trauma selbst arbeiten möchtest, dann würde ich dir eher eine Traumatherapie empfehlen und kein Coaching. Ja, also das hatten wir ja schon kurz auch thematisiert. Und es geht dabei gar nicht darum, dass das Coaching das vermeiden will oder so sich irgendwie am Trauma vorbeisneaken will oder sowas. Sondern dass dann einfach der Raum ein anderer ist in der Therapie, in einem therapeutischen Setting und genau, man da eben auch am Trauma selbst dann arbeiten kann. Oder manche Traumafolgestörungen halt auch so komplex und so schwer sind, dass das mit einem reinen Coaching-Angebot schwierig ist, dem dann wirklich auch den Raum zu schenken, den es verdient. Genau. Ja.
Ja, super. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt gewesen,
Ja.
genau das nochmal zu unterscheiden. Und ja, mit Sicherheit kann traumasensibles Coaching vielleicht dann trotzdem den Anfang machen, ne?
Genau,
Um Ressourcen aufzubauen, um erstmal so einen gewissen Grad an Sicherheit herzustellen. Aber wie du schon
ja.
sagst, wenn es dann wirklich um tiefgehende Themen geht, dann darf man da dann vielleicht umschwenken und sich zur Traumatherapie hin orientieren. Ja,
Ja.
die aber ja, wie gesagt, auch ganz viel Ressourcenarbeit macht. Das,
Ja,
wie gesagt, es
ja.
gibt ja auch ganz viel Überlappung,
Ja,
ne?
total. Ja, es
Ja.
ist ja auch so, dass traumasensibles Coaching eigentlich die Basis bildet für eine gute Traumatherapie. Also die Dinge, die man im Coaching macht, sollte man auch am Anfang von der Traumatherapie machen. Wie du gesagt hast, es müssen erstmal die Ressourcen überhaupt aufgebaut werden, um sich mit dem Trauma selber beschäftigen zu können. Weil wenn man das ohne tut, kann es halt schnell zu einer Retraumatisierung kommen. Und deswegen ist es halt einfach auch, ja, diese Verzahnung und dieses okay, traumasensibles Coaching, die Begleitung, diese Art von Prozess ist die Basis und dann kann man halt noch tiefer schauen und da mehr eintauchen.
Exakt. Ja. Und um vielleicht da nochmal abschließend nochmal das Bild des Toleranzfensters mit einzubauen, genau das ist ja dann quasi das, ne? Dass man durch Ressourcenaufbau und so weiter quasi das Toleranzfenster sanft ausweitet,
Ja.
um dann quasi am Ende dann vielleicht die Kapazität zu haben, um wirklich auch konfrontativ zu arbeiten, ne? Ohne direkt wieder komplett
Ja.
aus dem Toleranzfenster rauszuschießen.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Ja, super. Danke, danke, danke für all dein Wissen, was du jetzt hier geteilt hast. Und eine Sache, die ich, glaube ich, nochmal spannend fände. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon ausführlich darüber gesprochen, was traumasensible Arbeit unterscheidet, und was sie ausmacht und wie sie sich anfühlt, wo die Schwerpunkte liegen. Und es zeichnet sich ja auch durchaus ab, dass traumasensible Raumgestaltung und Prozessbegleitung demnach einfach auch nochmal, ne, zum einen dieses Wissen voraussetzt natürlich, um das Nervensystem, um Trauma und so weiter, aber auch weitere Kompetenzen, die vielleicht auch auf anderen Ebenen angesiedelt sind. Wie gesagt, auch da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber was ist vielleicht auch da deine eigene Erfahrung? Und dann kann ich ja gerne auch noch mal ein bisschen dazu teilen. Was ist da dein aktueller Lernprozess, ja, in deiner Coaching, Ausbildung? Und wie merkst du jetzt vielleicht auch so, oh wow, da lerne ich gerade auch noch mal auf eine ganz neue Weise, Räume zu halten und was, ja, was schwingt da noch so mit an Kompetenzen, die wichtig sind, wenn man traumasensibel Räume hält für Menschen? Was meinst du?
Also ich glaube, eine Fähigkeit, die ich immer mehr auch selber lerne, also je tiefer ich mich einfach mit der Materie beschäftige, ist bei anderen Menschen mehr erkennen zu können, in welchem State vom Nervensystem her die sich befinden, um dann darauf auch reagieren zu können. Also beispielsweise, um mal wirklich so ein ganz konkretes Beispiel zu machen, wenn jetzt jemand vor mir sitzt im Coaching, der schnell erzählt, der ganz unruhig ist, zum Beispiel mit den Händen zappelt oder auf seinem Stuhl die ganze Zeit wackelt oder so, dann würde ich nicht sofort weiter in das Thema eintauchen und da vertiefen, sondern erstmal eine kurze regulierende Intervention irgendwie anbieten. Also sowas zum Beispiel, was ganz Einfaches wie die Schwerkraft zu spüren, sich im Raum zu orientieren, um einfach ein bisschen regulierend zu wirken, weil das deutet darauf hin, dass dieser Mensch, der da vor mir sitzt, gerade übererregt ist. Und in diesem Zustand stehen uns bestimmte Dinge dann nicht so gut zur Verfügung. Also das ist ein Beispiel dafür, was ich immer besser lernen oder immer mehr auch sehen kann, dann einfach bei anderen, wo die gerade so verortet sind. Genau, ja, also das ist echt richtig auch hilfreich tatsächlich für das Private. Weil du dann auch anders einfach mit Menschen irgendwie umgehen kannst und auch in den Bezie also auch in Beziehungen, die wir so führen. Genau. Und was auch so ein ganz wesentlicher Punkt ist, ist, und das ist jetzt wirklich auf so einer sehr, also auf einer Metaebene und auf einer ganz tiefen Ebene, ist einfach tatsächlich, dass ich mein ganzes Menschenbild einfach durch dieses Wissen um Trauma, Traumafolgen, Nervensystem verändert hat. Weil zum einen ich einfach ein viel, viel größeres Mitgefühl habe für Menschen insgesamt, ja, für die Dinge, die sie erlebt haben, warum sie so geworden sind, wie sie geworden sind, warum sie bestimmte Verhaltensweisen oder Muster an den Tag legen, warum sie manchmal in Situationen vielleicht auch nicht anders reagieren können, als sie reagieren, auch wenn es vielleicht eine doofe Reaktion ist in dem Moment. Zum Beispiel, ja. Und ich orientiere mich einfach wirklich ganz stark an diesem Satz: Alles, was du fühlst, ergibt Sinn. Also das auch wirklich in mein Menschenbild aufzunehmen und erstmal mit einer Neugierde und mit einer Offenheit dem zu begegnen, was ich so wahrnehme bei anderen Menschen, wie die sich mir gegenüber verhalten, weil das Sinn ergibt. Es gibt immer einen Grund dafür, warum die tun, was die tun, warum die sagen, was die sagen. Und wenn man das verinnerlicht, glaube ich, So ganz pathetisch gesagt, kann die Welt wirklich zu einem besseren Ort werden, weil wir dann nicht mehr so gegeneinander sind und gegeneinander kämpfen müssen, sondern einfach mehr Verständnis füreinander haben und entwickeln können. Und ja, ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wertvoll ist und ganz, ganz wichtig und mich dann auch immer total freut, wenn ich sehe, dass ich das so spreaden kann, auch mit deinem Podcast hier, weswegen ich auch so gerne zugesagt habe. Ja, weil ich wirklich einfach glaube, dass das ganz viel verändert in der Welt.
Ja, fühle dich sehr. Danke dir. Ich war gerade auch die ganze Zeit am Nicken nebenher und gehe da so, so, so sehr mit. Und ich persönlich arbeite ja auch viel mit der Kohärenztherapie und dem Kohärenzcoaching. Und da steckt es auch schon in dem Wort der Kohärenz, nämlich auch genau dieses Menschenbild von alles, was sich zeigt, hat einen tieferen Sinn. Ja, diese tiefe, tiefe Sinnhaftigkeit. Und ich glaube, das als Prozessbegleiterin, Coachin, Therapeutin, Yogalehrerin für sich zu verkörpern, schenkt anderen wiederum noch so viel mehr Raum, all ihren inneren Teilen die Freiheit zu schenken, da zu sein. Ja, so eine lebensbejahende, menschenbejahende Haltung. Und ja, das fühle ich sehr. Das berührt mich auch jedes Mal aufs Neue, weil ich auch der Meinung bin, dass diese Haltung so, so viel verändern würde, auch im Kollektiven. Und ja, ich habe gerade selber noch mal überlegt, was ich vielleicht noch so sagen würde, was ich bei mir vielleicht noch gemerkt habe, was sich verändert hat, je mehr auch das traumasensible, traumaorientiert im Fokus stand. Ich glaube, du hast es ja auch schon gesagt, diese Sensibilität, ne, dieses Spüren, was da eben auch zwischen den Zeilen beim Gegenüber passiert, dass man als Coach, als Begleiterin nicht nur auf das hört, was gesagt wird, sondern wie, mit welcher Stimmung und Stimme, dass man auf die Haltung der Person achtet, ne, und auf alles, was dazwischen irgendwie noch fließt und präsent ist im gemeinsamen Raum. Also ich glaube, diese Sensibilität ist ganz, ganz wichtig. Und was ich auch noch mal teilen möchte, ist wirklich diese Geduld zu haben und auch dieses Vertrauen, dass sich eben der Prozess im eigenen Tempo entfalten wird. Ne? Also, dass man zum einen auch dieses Glauben oder diesen Glauben in sich trägt von das Innere möchte heilen. Ja, es findet immer eine
Ganz wichtig.
Bewegung Richtung Heilung und Integration statt. Und das Tempo können wir vielleicht sanft begleiten, aber wir können es eben nicht bestimmen. Und das war etwas, was ich wirklich lernen durfte, weil man natürlich auch teilweise dann selbst vielleicht schon gewisse Ahnungen hat, in welche Richtung es gehen könnte. Oder man sieht vielleicht schon Zusammenhänge, die aber der Klient, die Klientin noch nicht sieht. Ja. Und die Verführung ist da einfach immer groß, dann vielleicht doch irgendwie, sei es eine eigene Einschätzung zu geben oder irgendwas reinzubringen, um den Prozess nach vorne zu schieben. Was dann aber vielleicht gar nicht unbedingt förderlich ist, sondern wirklich dieses, ne, ja, ich bin in einer führenden Haltung auch in meiner Rolle, aber in Kontakt mit dem Körper und dem Nervensystem meines Gegenübers, der oder die dann auf diese Weise eben auch führt. Ne? Es ist so eine Co-Creation. Also ich kann es vielleicht auch nicht besser beschreiben, aber ich glaube, dieses Geduldige, das macht für mich das Traumasensible wirklich auch sehr, sehr stark aus. Was nicht heißt, dass man eben nicht auch gezielt Interventionen einsetzt, ne, und auch in die führende Rolle geht, aber
Total,
weißt du,
auf
was
jeden
ich meine?
Fall.
Ja.
Voll. Kann ich 100% unterschreiben, und gleichzeitig weiß ich eben auch, dass das der Punkt ist, der häufig am schwersten fällt. Also nicht unbedingt jetzt nur als Coach im Prozess, ne, wie du es gerade beschrieben hast, sondern bei Klienten, dass man sich einfach keinen Druck macht, dass man auch, wenn man Dinge verstanden hat, sich selbst zugesteht, dass es Zeit brauchen darf, bis man die übersetzt hat in sein eigenes Leben. und dass man das wirklich verändern kann. Ja, das ist schon Herausforderung Next Level.
Ja.
Ja. Aber es ist
Ja.
möglich.
Ja. Ja, richtig, richtig schön. Ja, ich bin richtig dankbar für das Gespräch und ich finde, wie gesagt, wir hätten hier noch an so vielen Stellen weiter vertiefen können oder nochmal abbiegen können. Aber ich habe das Gefühl, es ist relativ rund. Was meinst du?
Ja, habe ich auch das Gefühl. Es ist einfach so ein spannendes Feld und auch wie du sagst, ich glaube, wir hätten noch Stunden weiterreden können über die verschiedenen Aspekte. Ja, aber es fühlt sich auch für mich gerade rund an und ich glaube, dass es, oder ich hoffe einfach, dass es bei den Menschen, die jetzt gerade zuhören, bei dir, wenn du zuhörst, vielleicht auch die ein oder andere Aha-Reaktion oder die ein oder andere Erkenntnis oder ja, ein bisschen Wissen oder vielleicht auch einfach nur eine Portion Mitgefühl für sich selber, für die eigenen Themen gebracht hat oder ausgelöst hat. Ich glaube, das wäre so das, worüber ich mich am meisten freuen würde.
Ja, total. Und dass wir vielleicht auch diesen Begriff Trauma so ein bisschen, was heißt, die Schwere nehmen konnten.
Ja.
Natürlich geht es um herausfordernde Erfahrungen, aber na, dieses, oh Gott, ja, dass wir
Ja.
das vielleicht auch so ein bisschen aufheben konnten und auch einfach darlegen konnten, dass Trauma etwas ganz Menschliches ist, ja, und dass man
Ja.
aber vielleicht auch im traumasensiblen Prozess auch mal, ne, lachen kann und dass es sich zwischendrin vielleicht auch mal leicht anfühlen kann und nicht immer nur schwer und ganz, ganz furchtbar, ne? Ja.
Auf jeden Fall. Ja.
Meine Liebe, noch eine Frage zum Abschluss. Hast du eine kleine Übung oder hast du irgendwas, was du vielleicht den Zuhörerinnen noch mitgeben kannst, so als, ja, wie als so ein kleiner Taste, wie sich traumasensible Begleitung anfühlen kann in Form von irgendeiner kleinen Übung oder sowas.
Das können wir auch gerne mal zusammen einfach gerade machen, wenn du
Gerne.
magst. Ja? Okay. Also, dann leite ich das jetzt einfach für dich an und wenn du gerade zuhörst, dann kannst du das einfach mal mitmachen. Und genau, als erstes setze ich einfach mal ganz entspannt irgendwo hin. Vielleicht, genau, wenn du irgendwie unterwegs bist oder so, dann kannst du dir jetzt auch einfach mal einmal einen Moment Ruhe nehmen und dich vielleicht irgendwo wirklich hinsetzen und es dir bequem machen. Also so, dass du gut sitzt, dass du merkst, vielleicht ist dein Körper nach hinten angelehnt sogar oder du hast einfach einen guten Kontakt zum Boden. Und dann kannst du dich hier einfach mal beginnen umzuschauen. In deinem Raum oder in der Umgebung, wo auch immer du gerade bist. Und du schaust einfach mal, was du hier so wahrnimmst. Und ich lade dich dazu ein, dabei auch deinen Kopf zu bewegen, also dass der Nacken sich mitbewegen kann. Genau, also nicht nur die Augen, sondern so der ganze Kopf. Nimm dir dabei ruhig Zeit. Und vielleicht magst du hier auch mal ein paar Dinge benennen innerlich, die du gerade sehen kannst. Entweder Gegenstände oder auch einfach Farben oder Formen. Und wenn du merkst, dass du gerade dich irgendwie etwas aktiviert oder auch unruhig fühlst, dann könntest du jetzt einfach mal schauen, ob du vertikale oder horizontale Linien sehen kannst, die du so ein bisschen mehr als Anker nutzen kannst. Also, dass du nach diesen Linien jetzt suchst im Raum. Und wenn es dir gerade aber gut geht oder ja, du einfach ganz gut verbunden bist mit dem Hier und Jetzt, dann schau dich einfach weiter ganz entspannt um und guck auch mal, dass du vielleicht die verschiedenen Ebenen ein bisschen erkundest, also auch mal den Blick nach unten nimmst oder nach oben oder auch mal hinter dich schaust. Genau, und wenn du dann merkst, dass du hier ganz gut orientiert bist, dann kannst du einfach wieder zurückkommen und wenn du möchtest, die Augen schließen oder auch einfach deinen Blick auf irgendeinem Anker um dich herum ruhen lassen. Wenn du gerade merkst, dass du noch ein bisschen mehr Zeit brauchst, dann kannst du einfach die Podcast-Folge auch pausieren. Und während du jetzt hier innehältst, kannst du mal kurz spüren, wie es dir gerade geht. Vielleicht merkst du auch deinen Körper und spürst, wie dein Körper hier sitzt. Vielleicht kannst du spüren, wie dein Atem fließt. Und einfach mal wahrnehmend sein für das, was du gerade in dir beobachtest. Und das muss auch überhaupt nicht bewertet werden. Es ist alles völlig okay, genauso wie es ist. Es kann und darf genauso sein. Und wenn du dich ready fühlst, dann nimm einfach mal hier noch einen tiefen Atemzug und komm so ganz langsam wieder raus. Schau dich vielleicht nochmal um oder vielleicht magst du auch irgendeinem Impuls folgen, deinen Körper einfach mal bewegen, dich strecken oder einen Schluck zu trinken nehmen. Das war's schon.
Vielen, vielen Dank, meine Liebe.
Gerne.
Total spannend, das mit den vertikalen und horizontalen Linien. Das war mir total neu und es war total hilfreich.
Cool. Ja.
Spannend, danke dir.
Ja. Es war jetzt einfach so eine Orientierung im Raum, dem vielleicht kurz noch auch einen Kontext zu geben, weil ich tatsächlich ein bisschen gebraucht habe, um mit dieser Übung warm zu werden und die jetzt aber total liebe, weil die so einfach ist und weil man die wirklich überall machen kann. Und die wird aber ganz oft unterschätzt, weil man sich so denkt, ja, ich schaue mich hier um, okay. Aber die hat tatsächlich mit unserer Orientierungsreaktion vom Nervensystem zu tun. Also es das heißt, unser Nervensystem orientiert sich sowieso die ganze Zeit. Unbewusst einfach. Und wenn wir das Ganze dann auf so eine bewusste Ebene bringen und ja, dem auch mit Ruhe begegnen, also dass wir durch uns mal Zeit nehmen, bewusst das zu machen, hilft einfach ganz gut, um sich ein bisschen zu regulieren. Ja.
Absolut. Ja, ich liebe diese Orientierungsübungen auch total. Ja. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Und wenn du
Gerne.
jetzt zugehört oder zugeschaut hast, dann kannst du auch total gerne in die Kommentare schreiben, wie die Übung für dich war, wie du dich jetzt gerade fühlst. Und ja, meine Liebe, vielen, vielen Dank,
Sehr, sehr
dass du
gerne.
hier warst. Wir sind jetzt hiermit am Ende der Folge angekommen. Gibt es noch irgendwas, was du abschließend teilen möchtest, was dir irgendwie noch am Herzen liegt?
Muss kurz überlegen. Ja, ich glaube, eine Botschaft würde ich gerne noch mitgeben. Und das ist der Satz, sei sanft mit dir, weil wir so oft einfach viel von uns erwarten, viel verlangen, auch manchmal hart zu uns sind. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Game Changer in meinem Prozess, in meinem eigenen Prozess, diese Sanftheit mehr zu entwickeln, dieses Selbstmitgefühl. Ja, also wo auch immer du gerade so in deinem Prozess bist, sei sanft mit dir.
Ich glaube, das können wir nicht genug hören und ist auch so eine meiner wichtigsten Messages immer wieder. Total, ja, diese Sanftheit. Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank. Es war richtig schön mit dir.
Das fand ich auch.
Ja, ich habe es sehr genossen, mich mit dir auszutauschen und mit dir in Resonanz und Koregulation zu gehen.
Genau.
Und ja, an alle, die zugehört haben, zugeschaut haben, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn du noch Fragen hast an mich oder Leona oder an uns beide, dann schreib uns total gerne. Ich packe auf jeden Fall meine Kontakte in die Shownotes. Leonas Kontakt packe ich auch mit rein, ja, dass ihr auch wisst, wie ihr mehr über Leonas Arbeit erfahren könnt und euch bei ihr melden könnt, auch wenn ihr Interesse habt, mit ihr zu arbeiten. Und meine Liebe, dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja hier irgendwie mal wieder.
Das war richtig schön. Vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch richtig viel Spaß gemacht. Und ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Bis ganz bald.
Danke, meine Liebe. Tschüss.
Ciao.